Teil 2. Eine Karriere aufbauen. Ich wollte General Magic retten. Als schmerzhaft deutlich wurde, dass keiner außer unseren nerdigen, engsten Freunden den Magic Link kaufen würde, stellte ich meinen Helden nervös eine Idee vor. Lasst uns eine Kehrtwende machen. Statt ein Kommunikations- und Unterhaltungsgerät für die Allgemeinheit herzustellen, konzentrieren wir uns lieber auf Geschäftsleute. Der Zielkunde von General Magic war Otto Normalverbraucher. Im Ernst. Das ist die abschätzige Karikatur eines Durchschnittsamerikaners, der auf seiner Couch hockt, Bier trinkt, Fußball guckt und sich wenig Gedanken macht. Es ist eine furchtbare Vorstellung vom eigenen Kunden. Und obwohl wir es immerzu wiederholten und behaupteten, wir täten das alles für ihn. Es war bedeutungslos. Denn selbst wenn es Otto Normalverbraucher gegeben hätte, hätte er den Magic Link nie im Leben gekauft. Das war die Zeit, bevor das Internet überall verbreitet war, als die meisten Menschen nicht einmal einen Desktop-Computer besaßen und keinen E-Mail-Account hatten und sich mobile Spiele oder Filme überhaupt nicht vorstellen konnten. Es war 1992. Otto Normalverbraucher hatte absolut keinen Grund, sich einen Computer in die Tasche zu stecken. Geschäftsleute hätten vielleicht einen gehabt. Sie fingen an, E-Mails und Notizen und digitale Kalender zu benutzen. Sie brauchten alle Kontakte auf einem mobilen Gerät statt auf einem 5-Kilo-Laptop. Sie waren, wie mein Vater, immer auf dem Sprung von einer Stadt zur nächsten. Ständig stürzten sie aus Autos und Flugzeugen heraus, um Viertel-Dollar-Münzen in öffentliche Telefone zu stecken und ihre Anrufbeantworter abzuhören, Geschäfte abzuschließen und an Meetings teilzunehmen, in einer Ära vor dem Mobiltelefon. Sie hatten ein Problem, das wir lösen konnten. Es war so wunderbar offensichtlich. Ein Produkt für Menschen zu machen, die bereits die Notwendigkeit erkannt hatten und täglich mit dem Problem kämpften. Einfach den Magic Link zu nehmen und eine Tastatur hinzuzufügen. Die Kinkerlitzchen und den Schnickschnack wegzulassen, die wandernden Zitronen hops gehen zu lassen und sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Ein Gerät, eine Bedienoberfläche und Anwendungen zu schaffen, die mobil und geschäftsbezogen waren. Ich fing an, mit den Leuten bei General Magic zu sprechen, um ihr Interesse zu wecken. Zuerst mit meinen Kollegen, dann mit der Geschäftsführung. »Gute Idee, aber«, sagten sie. So ging es eine Weile hin und her, wobei alle nett zu sein versuchten. Es umzusetzen versuchten, aber letztlich war die Antwort ein deutliches Nein. Es war zu viel Arbeit. Wir würden zu viel ändern müssen. Wir können das jetzt nicht machen. Wir haben andere Prioritäten. Aber Philips biss an. Als Hauptpartner und Investor von General Magic stellten sie bereits einige Halbleiter und Prozessorteile für uns her. Sie waren also leicht anzusprechen. Und ihnen gefiel die Idee, einen geschäftsbezogenen Taschencomputer innerhalb von Philips zu schaffen, aber mit der Hardware und Software von General Magic. Ich konnte den Traum am Leben halten, und Philips konnte sich in der sich entwickelnden Welt softwaregesteuerter Geräte seine Relevanz bewahren. Also schloss ich 1995 die Türen von General Magic hinter mir, wo wir ferngesteuerte Autos durch die Korridore sausen ließen und einander mit in der Wand versteckten Hotdogs foppten und betrat eine völlig andere Welt. Ich wusste, dass Philips anders sein würde, aber es war ein Schock. Dunkle, hölzerne Wandverkleidung mit Zigarettenflecken aus den 70ern, keine Arbeitszellen, pausenlos Meetings und Chefs, die alles ablehnten. Eine alte Garde von Holländern, die sich über den Mangel an Duwe Egberts Kaffee und Frikandellen beschwerten. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, fragen Sie lieber nicht nach. Wohin ich auch schaute, ich sah denselben schlecht sitzenden Anzug, den ich nach meinem ersten Bewerbungsgespräch bei General Magic weggeschmissen hatte. Ich war 25 und hatte eigentlich keine Führungserfahrung. Ich hatte nie ein Team zusammengestellt. Jetzt war ich einer der CTOs in einer riesigen Firma mit fast 300.000 Mitarbeitern. Ich hatte schon viele Misserfolge erlebt, aber das hier waren wirklich ein paar ganz neue und aufregende Erfahrungen, um an ihnen zu scheitern. Das Hochstapler-Syndrom drohte mich schier zu überwältigen. Dann sagten sie mir, dass jeder, der ins Team kam, einen Drogentest machen musste. Nichts lässt uns so klar denken wie Dinge, die so unglaublich dämlich sind. Im Silicon Valley hätte sich niemand darauf eingelassen, in eine Tasse zu pinkeln, um einen Job als Programmierer zu bekommen. Da hätte ich keine Menschenseele einstellen können. Also sagte ich zu Philips, Scheiße, nein. Das Wort Scheiße war lautlos, aber es stand mir ins Gesicht geschrieben. Dann machte ich einen Deal. Ich mach den Test. Und wenn ich negativ bin, muss kein anderer ihn machen, den ich für unser Team einstelle. Glücklicherweise wurde ich negativ getestet und wir stellten ein paar fantastische Leute ein. Dann machten wir uns an die Verhandlungen mit General Magic, um eine Version ihres Betriebssystems zu bekommen, die das tat, was wir brauchten. Ich kannte den Code und wusste, dass wir ihn zum Laufen bringen konnten. Aber zu diesem Zeitpunkt sank General Magic schnell. Keine Umsätze, keine Kunden, viel Panik. Mark Porritt hatte vielen Leuten viel versprochen und alle gingen leer aus. Nachdem wir uns monatelang bemüht hatten, General Magic ein Betriebssystem abzuringen, bekam ich den Anruf. Tony, wir können das einfach nicht machen. Sorry. Da stand ich nun mit einer Berufsbezeichnung, einem knospenden Team, einem Budget und einer Mission, an die wir glaubten, aber kein Betriebssystem und ein halbes Jahr für die Tonne. Wir gaben also den Traum auf, General Magic zu retten, wählten widerstrebend Windows, Microsoft CE, als unser Betriebssystem und machten uns an die Arbeit. Wenn General Magic eine leere Leinwand war, an der 100 Künstler liebevoll jedes einzelne Element von Grund auf neu schufen, war Philips ein Lego-Kasten. Hier sind alle Teile, die wir haben. Mach was draus. Und das taten wir. 1997 brachten wir Philips Velo heraus. Er ist auf Abbildung 2.0.1 im Zusatzmaterial zu sehen. Der Philips Velo kam im August 1997 auf den Markt, maß 17 x 9,4 cm, wog 374 Gramm und kostete $599,99. Mobile Geschäftsleute konnten damit mailen, an Tabellen und Dokumenten arbeiten und ihre Kalender aktualisieren. Die Software von Velo baute auf Windows CE auf, aber die Hardware-Innereien waren von General Magic. Velo sah ziemlich ähnlich aus wie mein Vorschlag bei General Magic. Ein Touchscreen und eine Tastatur, eine einfachere Bedienoberfläche, ein expliziter Fokus auf geschäftliche Anwendungen.